Bei den Resilienzstudien ist zum Beispiel immer mal wieder deutlich geworden, dass trotz schwierigster Bedingungen es ganz wichtig ist, mindestens eine einzige stabile Kontaktperson gehabt zu haben.
Ich glaube, wenn jemand an einen Punkt kommt und sagt, ich kann nicht mehr, ist es erstmal ein Stoppsignal unseres Nervensystems. Also irgendwann, was in uns sagt, so ein bisschen Hilfe, hallo, bitte, Aufmerksamkeit.
Was trägt uns eigentlich in Zeiten von persönlichen, aber auch globalen Krisen, ständiger Anspannung, Angst und Unsicherheit? Was schützt uns und was bringt uns wieder ins Gleichgewicht, wenn alles zu viel wird? In der letzten Folge unseres Podcasts haben wir über Burnout gesprochen, über Erschöpfung bis hin zu depressiven Episoden. In Ergänzung dazu reden wir in dieser Folge intensiv darüber, was hilft, mit Belastungen umzugehen, bevor sie uns aus der Bahn werfen. Denn wenn wir darüber sprechen, was uns ausbrennt, müssen wir auch darüber reden, was uns stärkt und was uns hilft, mit Belastung umzugehen und nicht an ihnen zu zerbrechen. Ein Begriff, der immer wieder dabei fällt, ist Resilienz. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Geht es darum, einfach nur durchzuhalten und stark zu sein oder auch darum, rechtzeitig Grenzen zu setzen? Herzlich willkommen zu Diagnose Kopfsache, dem Gesundheitspodcast aus dem TVW. Zu Gast sind heute Dr. Sabine Hoffmann und Mia Wittgenstein. Beide arbeiten als psychologische Psychotherapeutinnen und begleiten Menschen intensiv dabei, mit inneren und äußeren Belastungen umzugehen. Gemeinsam schauen wir darauf, was Resilienz bedeutet und wie wir lernen können, seelisch stabiler mit Stress und Krisen umzugehen. Mein Name ist Claudia Noack und ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
Herzlich willkommen, Sabine. Herzlich willkommen, Mia. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier dabei seid.
Wir freuen uns auch. Ich spreche jetzt einfach für dich mit.
Sehr gut.
Sabine, wir beide haben ja schon die ein oder andere Podcast-Folge miteinander aufgenommen und haben in der letzten Folge über Burnout gesprochen.
Ja.
Und über das Gefühl, irgendwann im Druck nicht mehr standhalten zu können, über Stress, der auf uns lastet. Und irgendwie war uns relativ schnell klar, also wenn wir jetzt über Burnout sprechen, dann müssen wir auch mal über Resilienz und Stressbewältigung sprechen.
Genau, das hat ja alles eng miteinander zu tun.
Genau, und so sind wir dann darauf gekommen zu sagen, ja komm, lass uns mal dazu eine Folge machen. Und voilà, da sind wir jetzt. Ich freue mich sehr. Und mein Eindruck ist auch, dass der Begriff Resilienz, den ich im Eingangs auch schon mal angesprochen hatte, gerade sehr präsent ist, so in den Medien, in Unternehmen, im Gesundheitsbereich. Was glaubst du, warum ist dieses Thema gerade so relevant?
Also der Begriff als solcher, der ist ja schon lange etabliert. Vielleicht fange ich darüber kurz an, weil der kommt ursprünglich aus der Physik. Also resiliäre Aushalten von, also strapazierfähig sein, Aushalten von Druck und sich wieder in die ursprüngliche Form zurückbewegen können. Und bereits in den 50er Jahren ist die Resilienz ein Thema gewesen, weil da gab es eine Forscherin, die Emily Werner, und die hat auf einer Hawaii-Insel alle, die 1955 geboren wurden, untersucht hinsichtlich der Resilienzfaktoren. Das ist eine Längsschnittstudie gewesen. Die Leute wurden über, die Jugendlichen wurden über 30 Jahre begleitet. Und man hat festgestellt, dass sie trotz massiver, schwieriger Bedingungen, also Armut, Alkoholismus der Eltern, Misshandlung und so weiter, dass 20% von denen trotzdem es zu einem guten, erfüllten Leben gebracht haben. Und das ist etwas, was für uns heutzutage auch in unserer Psychotherapie auch immer noch sehr wichtig ist. Nämlich, was sind eigentlich die Faktoren, die uns bei Stress, um es aufzugreifen, was du gerade sagtest, drohendem Burnout oder auch drohender Depression, Angststörung und so weiter, was sind die Faktoren, die uns davor bewahren können? Und darüber werden wir heute sprechen. Also Resilienz als Fähigkeit, auch in belastenden Situationen, Krisen, schwierigen Zeiten, handlungsfähig zu bleiben, Problemlösungen zu finden und tatsächlich in einer gewissen Art und Weise wieder dastehen zu können, also sich aus dem Ganzen wieder herausarbeiten zu können. Ich habe dafür ein kleines Sinnbild mitgebracht.
Ja, wir sind nämlich heute nicht allein.
Nein.
Wir sind nicht alleine und das ist das entsprechende Sinnbild für die Widerstandsfähigkeit und für die Möglichkeit, aufzustehen und weiterzumachen.
Für alle die, die die Folge hören und nicht sehen, wir haben hier einen kleinen Osterhasen, wo man unten, wenn man unten auf den Knopf drückt, dann fällt er in sich zusammen. Und wenn man ihn loslässt, dann steht er wieder voller Spannung da, wie ein kleines Stehaufmännchen.
Genau.
Ich würde auch gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du warst zum einen viele, viele Jahre, Jahrzehnte, kann man sagen, leitende Psychologin in den Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk und hast vor ein paar Jahren begonnen, die psychotherapeutische Privatambulanz am TWW aufzubauen und leitest sie heute auch. Mhm. Also du kannst auf eine wirklich, also kannst auf eine große Erfahrung einfach zurückgreifen und viele Beobachtungen. Und sag mal, begegnen dir heute andere Formen von Erschöpfung oder Überforderung als noch, sagen wir mal, vor 10 oder 20 Jahren? Beziehungsweise hat sich in deinem Alltag in der klinisch-stationären und jetzt ambulanten Versorgung irgendwas verändert? Ich meine, es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir eine Pandemie in Deutschland. Wir werden geschüttelt von globalen Krisen. Haben sich die Stressfaktoren verändert?
Ja, haben sich tatsächlich verändert. Mhm. Also das wirst du, wir arbeiten ja zusammen in der Petakademia und ich, da wirst du sicher auch gleich noch was dazu sagen wollen. Generell denke ich sagen zu können, dass die Stressbelastungen früher eher punktuell waren. Also jetzt am Beispiel, man lernt auf das Jura-Examen und ist danach erschöpft und geht in die Depression. Oder bestimmte Themen müssen bis zu einem Zeitpunkt fertig sein, Berichte, Projekte und sowas alles. Und danach kann man dann wieder zur Ruhe und zur Regeneration kommen. Es ist tatsächlich aber so, dass wir in den letzten Jahren auch gesellschaftlich ja unter einem chronischen Dauerstress und unter einer größeren Belastung stehen. Und du hast das Wort Corona jetzt gerade gesagt. Das ist natürlich der kollektive Stresstest für uns alle gewesen, weil in diesen Zeiten konnte sich nochmal ganz besonders herausstellen, wer hat Resilienzfaktoren und kann darauf zurückgreifen, um, wie eben gesagt, trotz dieser massiven Belastung und Unsicherheit weiter klarkommen zu können. Und wer eben nicht so. Und wenn wir das Radio anmachen und den Fernseher, dann ist unser aller Resilienz gefragt, was eben politische Themen angeht. Mhm. Insgesamt sind die Zeiten schnelllebiger. Wir hatten ja auch schon mal über Digitalisierung gesprochen. Mhm. Das heißt, wir kriegen viele, viele, viele Impulse, die zu verarbeiten sind. Und das sind chronische Themen, die es dann auch immer schwieriger machen, sich gegen drohende Erkrankungen und Störungen zur Wehr setzen zu können. Aber als Psychotherapeutin setzen wir ja genau an diesem Punkt an, nämlich die Resilienz zu stärken.
Ja, es ist wirklich so, durch die Digitalisierung hat man permanent den Zugriff auf Medien, kann sich davon ja auch gar nicht lösen. Ich gucke mal schnell meine Nachrichten-App oder so. Und ja, es bricht ja nicht ab, die schlechten Nachrichten. Das muss man einfach leider gerade sagen.
Ja, und vielleicht, ich meine, wir werden später auch nochmal über so ein paar Tipps und Tricks sprechen.
Ja, unbedingt.
Aber genau, also das ganze digitale Zeitalter, was ja total viele Vorteile bringt und wir sind alle sehr, sehr dankbar diese Entwicklungen, ist es trotzdem immer wieder schwieriger, Grenzen zu ziehen. Und ich glaube, das, was wir angesprochen haben, was du gerade angesprochen hast, man schaut auf die Nachrichten, auf die E-Mails, es ist irgendwie alles, das Postfach ist voll, man findet, man sieht sich selbst dabei, dass man das trotzdem immer wieder sozusagen macht, tut. Und diese Grenzen zu ziehen, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema bei Resilienz, über das wir nochmal sprechen werden.
Ja. Ich komme jetzt nochmal direkt zum Thema Resilienz. Darunter, Sabine, du hattest es ja im physikalischen Kontext jetzt schon mal gesagt, wird ja häufig die Fähigkeit verstanden, Belastung besser auszuhalten, widerstandsfähig zu sein, auf Herausforderungen zu reagieren und sich eben auch so schneller wieder zu erholen. Ja? Und Mia, wir hatten ein Vorgespräch zu diesem Podcast und da hast du Resilienz mit einem Muskel verglichen. Was genau meintest du damit? Was ist so dein Bild dahinter gewesen?
Ja, ich mag diese Metapher, ich mag dieses Bild irgendwie ganz gerne, weil man, wenn man sich einen Muskel vorstellt, relativ schnell klar wird, okay, dieser Muskel, diesen Muskel kann man trainieren. Also dieser Muskel ist nicht einfach da, also in den meisten Fällen nicht, sondern das kann sich über die Lebensspanne entwickeln und wir haben einen Einfluss drauf, also wir können es trainieren. Und dabei sind eben Belastungen per se nichts Schlechtes. Mhm. Also Belastungen, Krisen haben wir alle in unserem Leben und gerade auch bei so einem Muskeltraining brauchen wir Belastungen, brauchen wir Stressoren, damit dieser Muskel überhaupt wachsen kann. Mhm. Also Belastungen per se sind nicht schlecht, es geht dann eher darum, was ist die Dosierung? Also wie viel Belastung mute ich mir zu, wie viel Belastung mute ich meinem Muskel zu. Mhm. Zu wenig sozusagen heißt eher Stillstand, also da entwickelt sich nicht viel. Und zu viel heißt eben Überbelastung. Und in dieser Überbelastung passiert eben kein Wachstum. Also wir brauchen diese Entspannungsphasen, diese Erholungsphasen, damit wir wachsen können, um das Muskelbild aufzugreifen, damit der Muskel wachsen kann. Brauchen wir Erholung, brauchen wir Ernährung, brauchen wir gute Dinge, die uns sozusagen ja diese Entspannung auch geben.
Ich kann mir vorstellen, dass das Bild so ganz hilfreich sein kann, auch für Menschen, die unter Druck stehen, um das nicht nur negativ zu bewerten, oder? Wo ordnest du das ein?
Genau, also ich glaube, dass diese Metapher helfen kann, weil es eben dieses Gefühl von Kontrolle gibt. Also ich kann etwas ändern. Ich habe das im Griff sozusagen, dass ich merke, okay, ich habe jetzt gemerkt, die letzte Zeit, Belastungen wurden immer mehr. Ich war einfach erschöpft und jetzt möchte ich gerne etwas ändern. Was ist in meinem sozusagen Handlungsumfeld? Was kann ich sozusagen in die Hand nehmen, um mich zu stärken, ganz persönlich? Und deshalb finde ich dieses Bild auch da eigentlich ja eher bestärkend, sozusagen.
Jetzt, wenn ich so an einen Muskel denke, dann denke ich natürlich auch so an harte Muskeln, viele Muskeln. Gibt es auch ein Risiko bei diesem Vergleich? Zum Beispiel, dass Menschen dann denken, ja, ich muss einfach nur härter werden?
Ja, also ich glaube, wir haben über diesen Optimierungs so ein bisschen schon gesprochen, über die Schnelllebigkeit unserer Welt, einen gewissen Optimierungsdruck, den wir auch beobachten. Also ihr habt eine ganze Folge über Burnout gehabt. Mhm. Es gibt ja sozusagen einen echten Zusammenhang auch die letzten Jahre, dass Menschen einfach immer mehr, ja, beschreiben, dass sie erschöpft sind, dass sie nicht mehr können, dass sie überlastet sind. Und dann sehe ich sozusagen auch immer wieder auf Social Media, dass es auch einen Trend gibt von vielen, vielen Dingen, die man abhaken möchte, um eben stärker zu sein. Also das Bild dieses Muskels, um darauf deine Frage zurückzukommen, ist nicht gemeint im Sinne von möglichst alles abhaken und alles gut tun, damit wir alles durchstehen. Also Resilienztraining soll nicht als Anpassungsleistung verstanden werden. Es soll eher sozusagen die Möglichkeit geben, zu schauen, ja, in welchen Bereichen brauche ich einen anderen Fokus, brauche ich Stärke, möchte ich etwas verändern? Und dann aber auch zu schauen, in welchen Bereichen müssen sich sozusagen die externen Bedingungen, andere Rahmenbedingungen ändern. Mhm. Also es soll nicht so sein, dass wir uns einfach anpassen müssen, irgendwelchen toxischen Bedingungen, toxische Arbeitskultur. Mhm. Das sind auch Dinge, die wir sozusagen verändern müssen, apropos Grenzen ziehen, ja, wo wir dann sagen, ist es eine Grenze, die wir ziehen müssen. Mhm. Also Resilienz heißt für mich deshalb auch, unterscheiden zu lernen, ist das jetzt gerade etwas, was mich stärkt? Also muss ich in dieser Situation meine eigenen Fähigkeiten etwas stärken oder ist es eine Situation, wo ich eine Grenze ziehen muss, um mich zu schützen? Ja.
Also Sabine, auch nochmal an dich. Es geht also bei Resilienz nicht nur ums Durchhalten.
Genau. Und das, was die Mia gerade korrekt sagte, hat sich gerade aus der Therapie, ohne Namen zu nennen, selbstverständlich ein Bild einer Patientin nochmal mit eingeschoben, die für sich im Laufe der Therapie es auch hingekriegt hat, im resilienten Sinne nochmal kritischer dahin zu gucken, was ist in ihrer Beziehung eigentlich los, weil sie in einer Beziehung war über längere Zeit, wo sie dachte, naja, es gibt doch aber ganz viele Vorteile und eigentlich ist es doch ganz gut und naja, ich war ja auch nicht so ganz ohne und sollte mich dann doch irgendwie anpassen und ist aber im Laufe der Zeit immer unglücklicher geworden und hat für sich dann auch mehr und mehr herausgefunden, was du jetzt gerade sagtest, nicht selber muss man sich immer perfektionieren, sondern es war dann auch an der Zeit, tatsächlich das kranke System zu verlassen. Und das hat sie wirklich für sich sehr mutig dann auch hinbekommen. Das fand ich, das passte jetzt gerade.
Ja, kann wie gesagt eine Beziehung sein, kann auch ein Job sein, kann Freundschaften sein, ein Wohnort, was auch immer. Ja, weil dieses Durchhalten hat für mich auch so das Bild von Zähne zusammenbeißen. Und auch eigene Bedürfnisse hinterzustellen. Ja. Und das ist ja nicht so unbedingt positiv besetzt. Gibt es denn so Situationen, wo das, ich sag mal, vermeintlich Resiliente vielleicht dann auch schaden kann?
Ja, selbstverständlich, weil letztendlich, wenn wir als Grundidee haben, wir müssen uns perfektionieren, wir müssen durchhalten, wir müssen das alles hinkriegen, dann fehlt uns ja auch der wahre Blick auf die eigentliche Befindlichkeit, die wir haben. Und es gibt eine sogenannte interozeptive Kompetenz, das heißt also die Kompetenz, die wir auch versuchen in der Psychotherapie zu verbessern, zu stärken, zu verfeinern, interozeptiv, also in sich hinein spüren und hören zu können und zu fühlen, welche Gefühle habe ich eigentlich, wie geht es mir, ist es etwas, was ich möchte, was ich nicht mehr möchte, ab wann wird etwas schwierig, und das ist schon tatsächlich etwas, wenn wir daran arbeiten, dann schützen wir davor, dass Menschen permanent über ihre Grenzen gehen und ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Weil das geht nicht auf Dauer. Da gibt es einfach immer einen Verlust, eine Haut, die dünner wird im Laufe der Zeit.
Naja, das kann es ja auch nicht sein. Ne? Also, Sabine, ich bleib gerne nochmal bei dir, wenn du an deine PatientInnen denkst. Ja. Woran erkennst du aber auch, ob jemand resilient ist im Alltag? Woran merkst du aber auch, dass Resilienz fehlt? Aber zum Beispiel auch bei Menschen, die nach außen gut funktionieren, also scheinbar gut angepasst sind.
Also zum Beispiel die Regenerationsfähigkeit wäre ganz wichtig zu schauen. Ist jemand dazu in der Lage, trotz der Hochtourigkeit und trotz des guten Funktionierens auch wieder in eine Phase zu kommen, wo es möglich ist, wieder an die Energietankstelle, wie auch immer die aussieht, andocken zu können? Das wäre wichtig. Und natürlich auch ja die Art und Weise, wie über sich selbst gedacht und bewertet wird, über sich selbst und über die Situation. Also Kontrolle, das Wort hatten wir heute schon. Also inwieweit hat jemand die Idee, überhaupt eine Kontrollfunktion über sich und die Situation ausüben zu können, oder wird die Person einfach durch den Wind der Anspannung gepustet und kann sich überhaupt nicht dagegen wehren.
Hast du ein Beispiel für so eine Person, für das, was du gerade beschrieben hast?
Wo eben die Resilienz,
na, man denkt, jemand ist angepasst, funktioniert total gut,
nach außen hin so aussieht, als ob.
Ja, aber du merkst schon so auch als Therapeutin. Ja,
also eigentlich immer, wenn eine Person weiterläuft im berühmten Hamsterrad. Beispiel fällt mir ein, auch aus einer Psychotherapie in der PETAG. Da ist jemand, ein Familienvater hat sich darum gekümmert, nach dem Tod eines Familienmitglieds. Alle waren geschockt, weil das war einfach viel zu früh und nicht abzusehen. Und er hat alles übernommen und hat alles gemanagt und hat gemacht und getan. Die anderen sind von ihrer Trauer nachvollziehbarerweise in der Familie überflutet gewesen. Und er hat eben diese funktionierende Rolle eingenommen, ohne zu spüren, wie es ihm selbst geht, weil das durfte nicht sein. Und es wurde entsprechend auch von der Familie nachvollziehbarerweise unterstützt im Sinne von, Mensch, wie toll und du bist so stark. Und auch die Kollegen, wie du das so machst. Und dann ging es halt los mit den typischen Schlafstörungen, Panikgefühlen, Unruhe und so weiter und so fort. Abends nicht einschlafen können, aber eben immer noch mal wieder unter Hochspannung, weil ich bin die Person, die die Fäden in der Hand hat. Und ich muss es jetzt regulieren und klären. Das ist bis zum bestimmten Punkt natürlich gut und wichtig. Das kennen wir ja alle. Manchmal muss man einfach funktionieren.
Das kann ja auch helfen in so Situationen.
Genau,
ne?
Richtig. Aber das ist eben dann auch langfristig nicht günstig. Und dann ist es immer gut, wenn Leute zu uns in die Psychotherapie kommen, damit wir eben, wie gesagt, diese Gefühle und Bedürfnisse und Zustände dann nochmal genauer angucken können. Ja. Gucken können, was braucht die Person jetzt wirklich.
Begegnet dir oder euch beiden auch das Phänomen, dass Menschen sehr stabil wirken, aber eigentlich auch emotional sehr abgestumpft sind, schon so dicht gemacht haben?
Mhm. Ja.
Ja.
Ich glaube, das ist etwas tatsächlich relativ Typisches, auch wenn wir auf Burnout schauen. Also oft Menschen, die dann so ein bisschen den Kontakt zu sich verloren haben, zu ihren Bedürfnissen, zu ihren Gefühlen. Oft wird dann auch beschrieben dieses Taubheitsgefühl. Mhm. Also ich spüre mich gar nicht mehr so wirklich. Also nur noch in diesem Funktioniermodus sind.
Ja.
Ja.
Ja, das ist ja auch im gewissen Sinn, diese Taubheit ist ja auch so eine Form von Dissoziation, also tatsächlich ein bisschen neben sich stehen, weiter funktionieren.
Schützen.
Ja, sich selber schützen. Und wir sprachen letztens drüber, dieses, wie geht's dir denn? Alles gut.
Oh, der sagt, der triggert mich total.
Alles gut. Oh, ist schnell mal so gesagt, also ganz klar, aber ich finde, das passt jetzt gerade so gut zum Thema, weil das ist keine differenzierte Gefühlswahrnehmung. Gut, jetzt möchte man auch nicht jedem genau erzählen, ach übrigens, wenn du wirst, ist das das und was gestern war und so weiter und was morgen kommt. Aber sehr viele sind tatsächlich auch im Alltag mit dem alles gut unterwegs. Ja. Und vielleicht trifft es das auch als Beispiel.
Ja, das ist so eine Aussage, die seit ein paar Jahren sehr häufig verwendet wird. Möchtest du noch was essen? Alles gut. Ich denke,
das bringt doch gleich so einen Abstand, also Gefühlswahrnehmung. Ja, ja. Also auch wenn eine Patientin, ein Patient sagt, alles gut, bringt es ja gleich schon so eine Distanz. Alles ist meistens bei den wenigsten Menschen gut, sozusagen. Also genau.
Ja. Genau, dann geht es an Spezifizieren. Ne?
Hm. Mia, du hast mal in einem Gespräch die 7 Säulen der Resilienz angesprochen. Und das ist ein Modell aus der Psychologie. Und ich wollte diese Gelegenheit hier mal nur so fragen, wie funktioniert dieses Modell der 7 Säulen? Denn eigentlich die 7 Säulen der Resilienz. Was ist da die innere Logik dabei? Und aber auch, warum wird so ganz gerne mit diesen Modellen in der Psychologie gearbeitet? Das ist ja nicht das Einzige.
Nee, ich glaube tatsächlich, wir arbeiten in der Psychologie gerne mit Modellen, weil sie uns Struktur und Orientierung geben. Mhm. Also gerade ein Thema wie Resilienz, wir haben es ja schon angesprochen, ist multifaktoriell. Also da gibt es so viele unterschiedliche Dinge, die sich gegenseitig bedingen. Das ist manchmal ziemlich komplex. Deshalb wissen wir oft gar nicht, wo fange ich denn an? Also wo, wenn ich über Resilienz sozusagen nachdenken soll, ganz persönlich, wo fange ich an? Also solche Modelle können Struktur, können Orientierung geben. Wenn sie gut gewählt sind, basieren sie auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, auf Studien von KollegInnen, die sich lange Zeit mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Und da einfach oft so handgreifliche Dinge mitgeben, die Menschen unterstützen.
Also den PatientInnen sozusagen.
Genau, den PatientInnen, aber auch uns als arbeitende PsychotherapeutInnen oft Struktur geben und sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie mal mit Resilienz arbeiten oder Resilienztraining. Ich finde dieses 7 Säulen der Resilienz da ein super Modell, um mit PatientInnen eben da in den Kontakt zu kommen. Mhm. Und ich bin eben ein großer Fan, oder wir, weil ich weiß, dass wir arbeiten ja auch gemeinsam, oft viel Praktisches mitzugeben. Ja, also dass einfach PatientInnen aus der PTAG rauskommen und sagen, jetzt habe ich was für mich, was ich mitnehmen kann, was nicht nur sozusagen in den 50 Minuten hilft, sondern was auch zu Hause mich und weiterhin unterstützt. Und die 7 Säulen der Resilienz, ich habe da so ein Foto mitgebracht, ich weiß gar nicht, ob man das sieht.
Na,
wahrscheinlich
nicht. Die nur die Folge hören, die können sie nicht sehen. Vielleicht kannst du kurz sagen, was
gerne.
Du hast mich hier ein Bild mitgebracht.
Genau.
Und vielleicht kannst du uns doch kurz sagen, was da draufsteht.
Genau, also du hast ja auch gefragt, wie dieses Modell aufgebaut ist, wie das funktioniert. Dieses Modell zielt tatsächlich darauf ab, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeit zur Bewältigung von Belastungen oder in Krisen zu stärken. Mhm. Und was ich sehr schön finde, dass es auch einen großen Stärkenfokus hat. Das heißt, es wird auch drauf geschaut, okay, welche Bereiche sind bei mir schon richtig gut ausgeprägt und welche Bereiche möchte ich gerne noch mal ein bisschen mehr ausbauen, die mich mich vielleicht unterstützen können in solchen Belastungen.
Also was also die Säulen, die mich tragen,
genau,
sozusagen.
Genau, die Säulen, die mich tragen. Und dieses Modell hat sich auch über die Jahre jetzt entwickelt. Die neue sozusagen Version unterscheidet auch einmal bei diesen 7 Säulen zwischen Haltungen und Praktiken. Und die Haltungen beschreiben tatsächlich unsere inneren Überzeugungen, unsere Denkmuster, also wie gehen wir in Situationen rein, wie bewerten wir die? Und wir wissen von vielen Studien, dass diese innere Stimme und wie wir sozusagen mit uns selbst sprechen, wie wir Dinge bewerten, einen total großen Einfluss hat auf Stressregulation, auf Emotionsregulation. Und da geht es bei diesen Haltungen eher. Ja? Also wie gehe ich in Situationen rein? Und die Praktiken tatsächlich sind dann die konkreten Handlungen, also das, was ich im Alltag tatsächlich tue, wenn eine Belastung so auf mich zukommt.
Und was sind die 7 Säulen? Ich muss das mal fragen.
Ja, ja, ich wollte
Trommelwirbel.
Genau, ja. Trommelwirbel. Also Haltungen sind tatsächlich zum Beispiel Optimismus. Und damit ist nicht gemeint einfach Zwecksoptimismus, alles ist immer gut. Sondern gehe ich in eine Belastungssituation rein und denke, okay, prinzipiell gehe ich davon aus, dass ich das schaffen kann.
Also läuft jetzt nicht gut, aber ich kriege das hin.
Genau, ja. Genau. Dann Lösungsorientierung. Mhm. Also resiliente Menschen haben oft auch den Fokus, in einem Problem sozusagen zu sehen, was ist die Chance? Was ist sozusagen etwas, was ich hier vielleicht ändern kann? Mhm. Ja. Dann haben wir die radikale Akzeptanz, ein Begriff, den wir auch in der Psychologie jetzt inzwischen sehr, sehr oft hören. Damit ist eher gemeint, einfach manchmal die Realität anzuerkennen, die nicht veränderbar ist. Mhm. Gerade genau in Bereichen, wo wir sagen, wir haben keinen Einfluss drauf, um dann zu schauen, wo können wir unsere Ressourcen denn stattdessen eher einsetzen, ja, und das sinnvoll nutzen. Und dann gibt's die Netzwerkorientierung, das Bewusstsein, wie viel Kraft uns auch unsere Mitmenschen geben. Mhm. Also Familie, Freunde, KollegInnen, wo man das Gefühl hat, okay, das gibt einfach Kraft. Das sind so die Haltungen. Und die Praktiken, um da nochmal die 3 fehlenden Säulen zu erklären, ist eben Eigenverantwortung. Also resiliente Menschen auch sozusagen nehmen diese Verantwortung und die eigene Haltung bewusst wahr und gestalten diese auch mit. Also sozusagen, ich gebe mich nicht jeder Situation einfach hin, sondern ich übernehme Kontrolle, wieder Kontrolle und schaue, was kann ich denn mitgestalten? Was ist in meinem Handlungsspielraum? Selbstregulation, also die Fähigkeit, Stress und Emotionen zu regulieren mit unterschiedlichen Übungen, also Körperübungen, Atemübungen. Da werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Ideen mitgeben. Und dann Zukunftsorientierung. Mhm. Also Menschen, die genau in Situationen reingehen und das Gefühl haben, ich gestalte etwas mit. Ich denke vielleicht daran, okay, mein 5-Jahres-Plan, schaue, okay, nächstes Jahr möchte ich da anders sozusagen dastehen oder ich möchte hier etwas verändern. Und das gibt sozusagen auch nochmal Motivation, Energie in genau Krisen oder belastenden Situationen, weil es auch wieder dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit gibt.
Ja.
Und bei diesem 7-Säulen-Modell geht es auch nicht darum, dass wir alles abhacken müssen, eine Säule nach der anderen, sondern das kann man eher so als Inspiration nutzen und zu schauen, welchen Bereich möchte ich gerade mehr ausbauen, wo stehe ich schon gut da. Mhm. Genau, um dann irgendwie damit auch zu arbeiten.
Das sind ja zum Teil auch Eigenschaften, von denen ich jetzt denke, die sind in unserer Persönlichkeit verankert. Und eine Frage, gerne mal an dich auch, Sabine, die ich mich dann auch gefragt habe, bringt man Resilienz mit? Ist es eine Eigenschaft, die ich mitnehme oder ist es eine Fähigkeit, die ich erwerben kann? Oder ist Resilienz auch wahrscheinlich auch eine Art Prozess? Aber wie viel muss ich schon mitbringen in meinen genetischen Anlagen sozusagen, um ein resilienter Mensch zu sein?
Genetisch oder Erziehung und soziale Unterstützung. Also bei den Resilienzstudien ist zum Beispiel immer mal wieder deutlich geworden, dass trotz schwierigster Bedingungen es ganz wichtig ist, mindestens eine einzige stabile Kontaktperson gehabt zu haben, die wirklich auf das Kind, auf die Jugendliche geschaut hat und deren Person akzeptiert hat. Das finde ich einfach immer ganz wichtig. Also finde ich auch interessant, so für uns selbst so zu gucken. Also was sind eigentlich die eigenen Resilienzfaktoren im eigenen Leben gewesen? Mhm. Ansonsten lässt sich natürlich Anpassungsfähigkeit, diese Adaptionsfähigkeit an Belastungen, lässt sich im Laufe der Zeit lernen. kann aber eben auch durch psychotherapeutische Unterstützung gezielt unterstützt werden, so wie du ja auch gerade schon sagtest. Auch dazu gibt es entsprechende Untersuchungen. Da hat die Anke Ehlers, die hat zum Beispiel mal eine große Studie über die bestehenden Studien als RCT-Studie gemacht. Da wurden 9000 Leute untersucht und
RCT,
die haben
ich muss kurz
randomisiert und so weiter, also controlled trials.
Ja, okay.
Also letztendlich eine Zusammenfassung aus den Ergebnissen unterschiedlicher Studien mit ähnlicher Fragestellung, so dass dann eben das dann nochmal als Grundergebnis rauskommen kann. Und tatsächlich ist es so, dass eben diese Aspekte der Kontaktperson, was du jetzt auch gerade sagtest, dieses Eingebundensein in eine Gemeinschaft, dass das etwas ist, was wir erstmal als biografische Faktoren berücksichtigen können, was aber dann natürlich auch ja möglich sein kann, dass wir in der Psychotherapie versuchen, dass trotz schwierigster Kindheitsbedingungen, und da haben wir nun wirklich das eine oder andere, was uns da erzählt wird, es im Hier, Jetzt und Heute versucht werden soll und kann, eine Selbstfürsorge walten zu lassen. Also tatsächlich zu schauen, wie können wir uns heutzutage so versorgen, wie wir es als Kinder gebraucht hätten und danach. Und das ist schon immer eine ganz gute Aufgabe. Das heißt, es ist machbar, eine Veränderung auch in Richtung Resilienz und Widerstandsfähigkeit zu haben.
Und siehst du Unterschiede zwischen den Generationen, was Resilienz und Stressbewältigung angeht?
Ja, durchaus. Da können wir beide jetzt gerade mal gucken. Also tatsächlich ist es so, dass jetzt Generation, also meine Generation, sage ich jetzt einfach mal, ist tatsächlich ja sehr ja leistungsorientiert, zack, zack. Und so machen wir das, Babyboomer und so weiter. Das muss dann so sein. Wenn ich an meine Oma denke, wenn ich jetzt hier gerade schon biografisch aktiv bin, die also die Flucht von Pommern bewältigt hat mit Kindern und so weiter. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele. Ja. Das ist natürlich die gelebte Resilienz bis ins hohe Alter. Bestimmte Themen wurden nicht angesprochen, durften nicht angesprochen werden, konnten auf die Art irgendwie an die Seite geschoben werden. Wir wissen aber auch, dass einiges an frühen Belastungen trotzdem durchgekommen ist. Also die heutigen Generationen, die Jüngeren, sind tatsächlich mehr dazu, ich gucke euch jetzt mal
ja,
so an, sind tatsächlich auch noch mal mehr dazu in der Lage, ihre eigene Befindlichkeit noch mal eher spüren zu dürfen, weil das jetzt einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten erfreulicherweise mehr en vogue gewesen ist, tatsächlich auch mal sagen zu können, oh nee, das ist mir jetzt gerade zu viel. Und das ist schon ein wichtiger Faktor.
Ja, genau, weil auch wenn ich an meine Großeltern denke, die eben auch in sehr jungen Jahren geflüchtet sind, resilient, ja, und die gehen so durch, aber da hatte es auch viel von Durchhalten und, glaube ich, wenig von sich selber spüren, zu gucken, geht's mir, ja, ich halte durch, ich ziehe das jetzt hier durch, aber geht's mir auch gut damit? Und da ist für mich so, dass ich mich so frage, wo hört es, wo ist Durchhalten, wo ist aber nur Anpassung, ist es immer so positiv. Ne?
Na, und wir dürfen ja heutzutage, wir sind ja nahezu gehalten, mehr darüber zu sprechen, wie geht es uns, wo sind unsere Grenzen, was tut uns gut, Selbstfürsorge, Akzeptanz von verschiedenen Themen, aber eben jetzt nicht, um es weiter auszuhalten, sondern eher im therapeutischen Sinne, dass es einem gut gehen kann.
Ja, auch Dinge zu verändern.
Achtsamkeit ist ja auch immer wieder ein Thema. Und das ist natürlich etwas, was in den Generationen vorher überhaupt gar kein Thema sein durfte.
Richtig.
Da durfte es ja auch keine Depression geben, obwohl es sie ja gegeben hat.
Also ich absolut. Und ich erinnere mich noch, das ist jetzt schon auch 20 Jahre sicherlich her, dass noch so halb ironisch, sarkastisch gesagt wird, ach, musst du mal auf die Couch oder was? Also zum Psychologen, musst du auf die Couch.
Genau. Das ist ab und zu immer noch so.
Das ist halt schon was Abwertendes. Ja. Ne? Und eigentlich finde ich, ist es ein großer Gewinn unserer Zeit, dass das so normal geworden ist, ja, dass ich mir einfach psychotherapeutische Hilfe holen kann. Absolut. Das ist einfach kein Stigma mehr, finde ich.
Sollte es nicht mehr sein.
Richtig, sollte es nicht mehr sein.
Gleichzeitig glaube ich auch, dieses Gleichgewicht zu halten, also die Balance zu, ich bin in Kontakt mit mir und ich erlaube mir auch über Emotionen zu sprechen und nicht mehr so Großelterngeneration zu sagen, es wird alles vermieden und ich mache es mit mir selbst auf. Weil ich meine, die Effekte waren ja trotzdem dann teilweise da. Schlafstörungen, Alkoholmissbrauch. Genau. Ja. Also da gab es ja trotzdem sozusagen Dinge, die irgendwann nach diesen Belastungen auch sozusagen in irgendwas resultiert sind. Aber eine gewisse Resilienz zu sagen, ich kann jetzt einer Situation, einer Belastung auch standhalten, das ist auch, glaube ich, eine Skill, etwas, was wir sozusagen auch fördern wollen, zu sagen, okay, auch wenn mein Chef, meine Chefin jetzt irgendwie schwierig ist, dann kann ich das meistern, indem ich sozusagen, nein, ich schaue es nicht dich an, nur auf jeden Fall nicht, in einem toxischen Arbeitsumfeld, das gibt es natürlich in der Psychotherapie selten, hoffentlich. Genau, aber da habe ich sozusagen auch die Möglichkeit, etwas zu verändern und darum geht es jetzt, nicht sozusagen komplett in den Rückzug zu gehen, sondern eher auch in die Aktivität zu gehen, sagen, was kann ich denn ändern, damit es mir besser geht.
Ja, ja, und du hattest, es war, glaube ich, auch ein Bestandteil der sieben Säulen, die Selbstwirksamkeit dann auch. Ne? Ich kann es ändern, ich habe es in der Hand, ich muss mich da nicht ergeben in die Situation.
Genau.
Ne?
Ist ja auch eins der Grundbedürfnisse nach Grave, unter anderem Orientierung und Kontrolle. Also auch das Gefühl haben zu können und nicht nur das Gefühl, sondern auch die Gewissheit und die Selbstwirksamkeit spüren zu können. Ich kann etwas an meiner Situation ändern. Und wir haben in der Verhaltenstherapie unter anderem haben wir auch das Hilflosigkeitsmodell nach Seligman, was auch die Entstehung von Depressionen ganz gut erklärt. Nämlich kurz gefasst, wenn man längere Zeit in Situationen ist, egal was man tut, hat man den Eindruck, man kommt da nicht raus, egal was ich mache, egal wie ich mich anstrenge, egal, ich bleibe immer am gleichen Punkt. Also das macht dann entsprechend etwas mit Menschen, was sich dann eben in eine depressive Entwicklung auch bringen kann. Aber wenn wir dann auch durch psychotherapeutische Möglichkeiten, Kontrollmöglichkeiten mit reinbringen, dass wir also sehen, wir können etwas machen, dann fühlt sich ja gleich anders an.
Absolut.
Sitzt man ja gleich ganz anders da.
Auf jeden Fall, finde ich auch. Also kann ich auch von mir selber sagen, ich das Gefühl habe, das habe ich noch im Griff. Gar nicht so Kontrolle immer. Aber ich habe das im Griff, ich kann da jetzt mit arbeiten, ja.
Entsprechend ist ja auch weniger Stress. Entschuldigung, du wolltest gerade was sagen, aber das ist ja auch eine Grunddefinition von Stress, dass wir ja Dinge lediglich als Stress erleben, wenn wir den Eindruck haben, dass wir diesen Stress nicht bewältigen können.
Genau.
Also es gibt ja eben auch einen Stress, den sucht man ja förmlich, weil es sich irgendwie gut anfühlt, wenn man es dann bewältigen kann. Genau, positiv.
Bei mir sind das so Deadlines.
Ja.
Dann werde ich ganz produktiv.
Das heißt tatsächlich in Eustress, also
Eustress.
Dieses Gefühl von, es gibt mehr Energie. Deadlines zum Beispiel.
Prokrastinieren bis zum Schluss.
Aber jetzt ist die Deadline da und dann plötzlich merkt man, man kriegt so richtig Motivationsschübe.
Ja. Kann aber auch schief gehen.
Eher so in Maßen. Ich bräuchte das jetzt auch nicht permanent, aber ab und zu denke ich, morgens Abgabe. Also jetzt nochmal richtig Gas geben. So. Aber Mia, wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr. An welcher Stelle findest du oder weißt du einfach, greift dann Resilienz? Wo gibt es so einen Punkt, an dem die greift?
Also erstmal, ich glaube, wenn jemand an einen Punkt kommt und sagt, ich kann nicht mehr, ist es erstmal ein Stoppsignal unseres Nervensystems. Also irgendwann, was in uns sagt, so ein bisschen Hilfe, hallo, bitte, Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt an meinem Limit. Und Studien aus der Stressforschung zeigen tatsächlich, dass gerade bei chronischer Belastung, also bei wirklich chronischem Stress, diese Selbstregulation, ja, die Stressregulation eingeschränkt wird. Und der Körper eben in diesen Alarmzustand kommt. Und wenn wir in diesem Alarmzustand sind, also in einer Fight-or-Flight-Reaktion sozusagen,
haben wir schon drüber gesprochen.
Habt ihr schon mal drüber gesprochen?
Ja.
dann können wir gar nicht mehr Problemlösung oder das alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, was ist denn in meiner Kontrolle, was kann ich ändern, das liegt dann gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr möglich in diesem Zustand. Das heißt, im ersten Moment, wenn dieses Ich kann nicht mehr da ist, glaube ich, ist auch dieses Wahrnehmen total wichtig. Also was gerade passiert, dieser erste Schritt, wirklich die Selbstreflexion, um dann auch ableiten zu können, was ich brauche. Und das kann ja manchmal ganz unterschiedlich sein. Also in manchen Situationen sage ich, apropos Netzwerkorientierung, es tut total gut, Sabine am Abend anzurufen und zu sagen, der Tag war irgendwie anstrengend. Oder an manchen Tagen sage ich, ich möchte eigentlich nur den Fernseher anmachen mit einer Wärmeflasche und irgendwie total für mich sein. Also das ist ja total individuell ganz unterschiedlich, was wir brauchen. Aber im ersten Schritt, glaube ich, sich zu fragen, was passiert gerade? Und dann ableiten zu können, was brauche ich daraus. Damit auch wieder unser Frontalkortex dem möglich ist, sozusagen wieder in die Problemlösung zu gehen. Ja, weil wir sozusagen das ganze System so ein bisschen beruhigt haben wieder.
Das ist eigentlich schon ein guter Satz zu sagen oder auch gut zuzugeben, ich kann einfach gerade nicht mehr. Ist das auch schon so ein erster Schritt zu sagen. Okay. Na,
oftmals ist es ja auch so, wenn wir unsere Gefühle in Worte fassen, dann ist ja auch genau das, was du ja gerade beschrieben hast, dass dann die Möglichkeit im Präfrontalkortex des genau Einordnens und Verstehens und Problemlösens und so weiter eher gegeben ist. Und diffuse Gefühle sind dadurch dann ja viel eher greifbar und besser einzuordnen, was dann ja auch wiederum weiterführend in der Psychotherapie ein wichtiges Thema ist, weil wir achten ja auch sehr auf die genaue Differenzierung der jeweiligen Gefühlszustände. Da haben wir nette Unterstützungsmöglichkeiten, Gefühlssterne und was es nicht alles so gibt. Es gibt ja unglaublich viel Zustände. Und in der Arbeit mit unterschiedlichsten Störungsbildern stellen wir fest, dass wenn wir die Gefühle und Befindlichkeiten, wenn wir die genau definiert bekommen, dann ist das auch so etwas wie eine Nachbeälterung, wenn man so will. Also mir fällt jetzt gerade ein bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel. Da ist es im Laufe der Jahre unter anderem auch häufig passiert, dass die Umwelt gesagt hat, ach, stell dich nicht so an. Nein, das ist nicht so. Kind fällt hin, es tut weh, ach hör auf, da ist doch nichts. Doch, da ist was. Aua, das tut weh und so weiter. Und das sind tatsächlich dann auch Themen, die wir in der Psychotherapie dann diesbezüglich nochmal genau rausholen, um zu gucken, welche Gefühlszustände bedürfen welcher weiteren Unterstützung.
Und da ist mir noch ganz kurz wichtig auch zu sagen, dieser Moment, ich kann nicht mehr, apropos so Optimierungsdruck, wird ja auch oft als, jetzt bin ich gescheitert. Jetzt ist irgendwas.
Ja, so ein Zeichen von Scheitern und Schwäche. Genau.
Und wenn wir das aber in so einem wohlwollenden Blick sehen oder auch in einem für mich resilienten Blick tatsächlich, ist es eher so, jetzt kann Resilienz beginnen. Jetzt bin ich in einem Moment, wo ich mir gezielt diese Erholung gönne, nehme. Und hier kann mein Muskel wachsen. Ja, also in dieser Entspannungsphase, da habe ich die Möglichkeit zu wachsen und auch meine Resilienz wirklich auszubauen.
Weil dadurch halte ich dem ja auch irgendwie stand.
Genau. Mhm. Und ich entscheide, was ich brauche. Mhm. Ja?
Und wenn ich mich in diesem Zustand der Überlastung befinde, du hast es jetzt gerade schon gesagt, sich rausnehmen, wahrnehmen, aber was sind noch so weitere kleine oder auch ganz realistische Schritte, die ich gehen kann, um da gut aus so einer Situation rauszukommen und ja letztlich auch an ihr zu wachsen?
Ich glaube, also du hast schon gesagt, realistisch, das
ja,
ist
ganz
super.
Wichtig.
Also
realistisch.
Schritte vor allem in diesem Moment, ich kann nicht mehr, also finde ich, sind jetzt nicht jetzt nochmal 1000 Mal irgendwie Marathon zu laufen oder Sport zu machen, sondern der erste Schritt ist etwas, was tatsächlich in diesem Moment entlastet. Mhm. Und wir haben manchmal so eine Idee von Dingen, die wir eben abhacken wollen, die jetzt irgendwie so Entspannungsübungen sind. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass manchmal jetzt so Routinen gemacht werden, so Entspannungsroutinen, die mich schon stressen, tatsächlich, wenn ich die höre. Also eine Stunde Atemübungen und dann noch eine halbe Stunde und dann Nighttime-Routine und Morning-Routine und so. Und dann hat man plötzlich irgendwie einen Stress, diese Entspannungssachen zu machen. Also
Freizeitstress auch.
Genau, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, was ist jetzt realistisch, was tut mir gut. Und das kann ganz unterschiedlich sein, wie gesagt. gesagt. Ja, also es kann sein, einmal wirklich tatsächlich Sport zu machen oder ein heißes Bad zu nehmen oder was Gutes zu essen oder jemanden anzurufen oder einfach nur zu schlafen. Aber da sozusagen wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein und nicht zu überfordern. Ja, weil wenn wir uns dann wieder überfordern, dann entlastet uns das nicht. Und sonst konkrete Schritte, gerade die wir auch gerne psychotherapeutisch nutzen, sind Atem- und Körperübungen. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan oder wir wahrscheinlich beide Fan davon, mit dem Atem und mit Körperübungen dem Körper erstmal das Gefühl zu geben, wir regulieren uns. Ja, also wir entspannen uns und dann im Kopf auch gesagt wird, du darfst dich jetzt entspannen. Ja, also durch zum Beispiel die Boxatmung oder die progressive Muskelentspannung. Und dann, Sabine hat es schon angesprochen, Gefühle zu benennen. Also dass wir uns selbst sozusagen auch erlauben zu sagen, ich fühle mich gerade gestresst. Ich fühle mich gerade überfordert. Wichtig ist hier auch, nicht immer zu sagen, ich bin diese Emotion, ja, sondern da auch so ein bisschen die Distanz zu wahren, ich fühle mich gerade so, weil dieser Zustand, diese Emotion wird auch wieder vorübergehen.
Das ist ja kein permanenter Zustand.
Wieder bei dem fast Lieblingssatz, das Gefühl darf nicht als Beweis für etwas genommen werden.
Das finde ich super, wenn du das
erklärst. Das ist tatsächlich etwas, also diese Validierung der Gefühle, genau.
Und dann genau soziale Unterstützung zum Beispiel auch zu sagen, was tut gut? Ich glaube, du hast schon angesprochen in den Studien, das ist einfach so eine Ressource, die uns oft einfach Energie gibt, einfach mal richtig jemanden zu erzählen von den Belastungen oder einfach mal zu lachen, also aus dem eigenen Gefühl, im eigenen Kopf auch wieder rauszukommen. Genau, das sind so praktische Tipps, die mir jetzt mal einfallen.
Sabine, in der Folge, in der wir über Burnout gesprochen haben, da habe ich dich das so ähnlich auch schon mal gefragt. Woran erkennt man denn, dass Unterstützung notwendig ist? Also ihr seid beide Psychotherapeutinnen und was glaubt ihr, was glaubst du, ab wann sollte man sich Hilfe holen, wenn man merkt, es klappt nicht so mit der Resilienz oder muss da aufholen, ich schaffe das nicht aus dieser Situation.
Also auf jeden Fall, wenn Symptome auftreten.
Welche sind das so?
Das können am ehesten Schlafstörungen sein. Ich meine, eine Schlafstörung kann uns immer mal passieren. Mhm. Das muss jetzt nicht immer gleich pathologisch sein. Aber das ist schon ein ziemlicher Frühmarker, dass etwas im System aus dem Gleichgewicht geraten ist. Es gibt unterschiedliche Schlafstörungen. Einschlafstörung, Durchschlafstörung, dass man mitten in der Nacht aufwacht oder morgendliches Früherwachen, dass man grübelt, nachdenkt, hochtourig ist, dann aber auch Symptome von starkem Herzklopfen, Palpitationen, also so Herzstolpern, Schwitzen, Unruhe und so weiter. Panik wäre dann schon sehr offensichtlich. Also das ist dann auch schon ein Grund zu sagen, da stimmt was nicht, ich muss mir jetzt Unterstützung holen. Und tatsächlich ist es ja in der Therapie häufig so, dass wir dann auch sagen, na, wahrscheinlich musste es jetzt irgendwie lauter knallen, dass es auch gehört wird, dass der Körper sagt, da stimmt was nicht. Also ich brauche jetzt irgendwie eine Veränderung. Also wenn jemand zum 8. Mal in die Notaufnahme gefahren ist wegen Panikstörung und diese Verbindung zur psychischen Belastung für sich gar nicht so sich vorstellen konnte, nicht sich herstellen konnte, dann über Hausärztinnen dann zur Psychotherapie gesandt wird, sitzt da und sagt, ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt bei Ihnen soll. Ich habe doch da so ein starkes Herzklopfen gehabt und was hat denn das da jetzt irgendwie mit meinem Beruf zu tun und so weiter. Also eigentlich, wenn die Lebensführung so beeinträchtigt ist, dass auch die Regeneration nicht mehr möglich ist, dass eventuell auch Freunde, Familie sagen, Mensch, mach doch mal was für dich, fahr doch mal in den Urlaub, aber einfach in den Urlaub fahren bringt es dann auch nicht.
Meistens nicht.
Weil eben eine grundlegende Einstellung, so wie du eben gerade beschrieben hast, zu sich selbst und zu Situationen nochmal neu überdacht werden muss. Da muss ein Reset-Knopf gedrückt werden.
Du bist ja seit vielen Jahren auch als Notfallpsychologin tätig. Welche Rolle spielen denn die Resilienzfaktoren bei der Verarbeitung von traumatisierenden
Erlebnissen? Eine ganz, ganz große Rolle. Also das, was wir heute jeweils schon angesprochen haben,
immer mal
das
wieder, ja.
Gefühl, etwas bewältigen zu können. Mhm. Also es ist eigentlich der Kern ja von Resilienz aus bedrohlichen Situationen, in die man von jetzt auf gleich geraten kann, auch eben als gesunder Mensch. Da so rauskommen zu können, dass eine Problemlösung möglich ist, dass es möglich ist, sich selbst zu versorgen, so wie wir es besprochen haben. Und natürlich ist es so, dass Menschen mit einer guten Resilienz auch eher geschützt sind, Traumafolgestörungen zu entwickeln. Also ich bin für Berufsgenossenschaften im Psychotherapeutenverfahren in der PTAG tätig. Und das sind eben Leute, die da kommen, die eigentlich heute Morgen noch völlig gesund zur Arbeit gegangen sind. Dann ist etwas passiert, was auch immer wir uns jetzt vorstellen, was aber eben als Berufs- und Wegeunfall dazu führen kann, dass jemand von jetzt auf gleich in eine akute Belastungsreaktion kommt mit Zittern und gar nicht mehr wissen und neben sich stehen und nicht mehr weiterarbeiten können. Und das ist dann entsprechend auch der Sinn der akuten Notfallpsychologie, die Grundbedürfnisse auch so schnell wie möglich wieder herzustellen. Das heißt also Bindung, dass ein Gegenüber da ist, Orientierung und Kontrolle, dass aber auch der Selbstwert geschützt wird, dass wir in den Gesprächen entsprechend auch sehen können, Mensch, was haben Sie eigentlich noch Tolles erreicht in dieser schwierigen Situation und dass die Autonomie als solche dann auch gewahrt wird, verbunden mit dem Gefühl, ich kann tatsächlich etwas erreichen. Und ich habe das ja auch über Jahre im Theodor-Wenzel-Werk gemacht, die kollegiale Hilfe unterschiedlicher Berufsgruppen. Und das sind eben alles Kolleginnen und Kollegen gewesen, die halt morgens noch fit zur Arbeit gegangen sind. Und natürlich bestimmte Situationen, die auf dem Weg zur Arbeit oder während der Tätigkeit waren, unterschiedlich verarbeiten. Und oftmals ist das dann auch der Grund zu sagen, Mensch, das und das und das ist zusammengekommen, das ist auf meinem Stresskonto, jetzt ist noch das passiert, jetzt ist es aber an der Zeit, etwas für mich zu tun.
Auch nochmal eine Frage an euch beide. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Psychotherapie gesprochen, psychotherapeutische Unterstützung. Gibt es bei der oder für die Stärkung von Resilienz so bestimmte Techniken, die ihr anwendet?
Ein bisschen was sagtest du gerade, nicht nur ein bisschen,
also
sondern
ja,
eine ganze Menge
hast du gerade schon gesagt. Ja, du hast vorhin schon mal auch so es angedeutet und auch, dass ihr auch mit diesem Säulenmodell arbeitet. Über Selbstfürsorge haben wir gesprochen, aber was würde jetzt zum Beispiel in einer Psychotherapie ungefähr noch so passieren?
Also ich glaube, im ersten Schritt würde man wirklich schauen, was ist der aktuelle Stand? Also da, glaube ich, ist die Selbstreflexion, um zu schauen, wie geht es mir gerade, wieder in Kontakt zu sich zu kommen, wieder in Kontakt zu den Emotionen, zu den Bedürfnissen zu kommen. Das wäre für mich auf jeden Fall einer der wichtigsten ersten Schritte. Weil, wie wir vorher auch schon besprochen haben, daraus können wir dann ableiten, was tut gut. Ja? Und bei manchen Typen, es gibt ja unterschiedliche Entspannungstypen, manche gehen eher so über Körper-Atemübungen, die anderen gehen eher durch Imaginationübungen. Also daher gemeinsam herauszufinden, was entspannt mich. Es gibt auch Menschen, die sagen, Imaginationsübungen stresst mich. Also es löst wirklich genau das Gegenteil aus. Das wollen wir natürlich nicht. Aber dann im zweiten Schritt zu schauen, okay, was für Interventionen gibt es? Und dann einfach auch zu schauen, ja, gibt es gewisse Dinge im Alltag, die eher dazu führen, dass Bedürfnisse befriedigt werden. Also gibt es vielleicht auch, apropos Grenzen ziehen, Dinge, die ich ändern muss, an externen Faktoren, damit ich zufrieden bin. Weil vielleicht lebe ich gerade gegen gewisse Werte, gegen gewisse Wünsche, die einfach für mich essentiell sind. Und das heißt eben, ich muss jetzt gerade etwas an Rahmenbedingungen ändern. Das waren jetzt schon ein paar Impulse.
Ich hatte ja auch diese ELAS-Studie vorher schon mal erwähnt. Da sind am wirksamsten Achtsamkeitstechniken beschrieben worden, um eben tatsächlich den Kontakt zu sich selbst zu kriegen. Achtsamkeit kann man ja in vielerlei Hinsicht auch durchführen. Also sich dessen bewusst sein, was jetzt gerade im Moment passiert und sich auch die Zeit für sich selbst zu nehmen. Und die kognitive Verhaltenstherapie, das heißt die Bearbeitung der Grundüberzeugungen, das ist als Ergebnis in der Studie rausgekommen. Das heißt nicht, dass tiefenpsychologisch fundierte Therapien da jetzt nicht auch einen sehr, sehr guten Effekt haben kann, aber es sind halt diese Ergebnisse gewesen. Also eigentlich Kontakt zu sich selbst und Grundeinstellungen nochmal auf die Waagschale legen und nochmal unter den Aspekten anschauen.
Wir sind schon fast am Ende dieser Folge. Und ich würde gern zum Schluss euch noch jeweils eine Frage fragen. Sabine, nochmal an dich. Was möchtest du gern Menschen mitgeben, die sagen, oh, nee, Resilienz, alles, was ich darüber lese, das bin ich nicht. Und was stimmt mit mir nicht? Warum kann ich nicht resilient sein?
Naja, also man muss es ja niemandem jetzt irgendwie einreden, dass nur in der Resilienz das Glück liegt. Also es ist ja tatsächlich wichtig zu sehen, was wir jetzt mehrfach schon sagten, was brauchen Menschen, um im Alltag das Gefühl zu haben, gut über die Runden zu kommen und gut für sich sorgen zu können, gut regenerieren zu können. Und in den Therapien versuchen wir ja natürlich auch sehr, sehr vorsichtig darauf hinzuweisen, was wir meinen, was eventuell mal verändert werden könnte. Also habe ich damit deine Frage jetzt?
Ja, ich glaube, dass man sich vielleicht dann auch nicht immer gleich fragt, also was stimmt mit mir nicht? Genau. Das stimmt schon alles so mit dir.
Ja, eben. Ne? Also wir wollen ja jetzt nicht unbedingt irgendwie alles Negative suchen. Letztendlich, die Leute, die zu uns kommen, die haben ja auch bereits ein Thema und sagen, das und das ist jetzt bei mir. Und es hat sehr, sehr häufig auch mit Resilienz zu tun, aber mit vielen anderen Aspekten auch.
Vielleicht dann auch nur ein Wort für viele andere Fähigkeiten.
Genau, also sich Hilfe holen, Unterstützung holen, ist natürlich immer von Vorteil. Wobei das aber auch, das fällt mir jetzt auch gerade noch kurz ein, du hattest ja auch schon richtig gesagt, diese Perfektionierung der eigenen Person, um sich ans System anzupassen, ist ja auch nicht gut. Wir machen in der PETAG ja auch Führungskräfteschulungen in Workshops. Und da gibt es zum Beispiel auch das resiliente Führen. Also manchmal müssen auch Führungskräfte unterstützt werden von Leuten wie wir in Workshops und in Seminaren, um auch zu zeigen, das könnt ihr wiederum machen, um Mitarbeiterinnen in der Organisation dazu zu bringen, zufriedener sein zu können, leistungsfähiger sein zu können. Davon profitiert die Organisation auch als solches.
Aber eben auch die Führungskräfte selbst.
Unbedingt.
Finde ich auch.
Genau, so. Ja, richtig.
Und Mia, wenn du einen Wunsch frei hättest, also absolutes Wunschkonzert jetzt, was findest du, wie sollte unsere Gesellschaft über Resilienz sprechen, ohne dabei Druck auszuüben und Selbstoptimierung bis zum geht nicht mehr zu fordern zu wollen?
Also ich glaube, ich würde mir dann wünschen, dass man über Resilienz sanfter und etwas menschlicher spricht. Also nicht im Sinne von, was muss ich noch tun, was kann ich noch besser machen, sondern eher, was brauche ich gerade? Was darf ich mir jetzt gerade vielleicht gönnen? Und ja, ich glaube, damit würde Resilienz einfach deutlich greifbarer auch werden und nicht so zu einem weiteren Selbstoptimierungshack. Dann hieße Resilienz nämlich eher so, ich halte es nicht mehr aus, sondern ich weiß besser, was mir gut tut. Und dem darf ich jetzt folgen. Das würde ich mir wünschen.
Ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr heute hier wart. Und
wir waren ja zu
Sabine dritt. Nimmt den Hasen nochmal in die Hand.
Genau.
Zu viert. Zu viert. Ja, danke, dass ihr da wart. Und ich hoffe, dass viele Menschen das auch gehört haben und sich mehr auf sich so achten und ihre Bedürfnisse einfach wahrnehmen. Und ich fand ganz gut, dass du gerade gesagt hast, das nicht so als Hackrad zu nehmen. Resilienz ist ja gerade wirklich ein Begriff, der in aller Munde ist und sagt, hey, es geht eigentlich nur darum, auch meine Bedürfnisse wahrzunehmen und zu gucken, wenn ich an einem Punkt bin, an dem es mir nicht so richtig gut geht, was brauche ich jetzt, ja, um da wieder gut rauszukommen. Herzlichen Dank euch beiden.
Sehr, sehr gerne.
Danke, Claudia.
Wenn dich diese Folge zum Nachdenken gebracht hat, vielleicht über deine eigene Belastung oder über die Belastung, die jemand in deinem Umfeld verspürt, dann nimm dir einen Moment dafür. Manchmal beginnt Veränderung nicht mit einer großen Entscheidung, sondern mit einem ehrlichen Blick auf das, was gerade ist. Und wenn dir Diagnose Kopfsache gefällt, abonnier den Podcast gern und teile ihn mit Menschen, für die unsere Themen hilfreich sein könnten. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns ebenfalls. Viele weitere Folgen findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und alles Gute. Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TWW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Miki Sitsch und Fabio Lautenschläger. Produzentinnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TWW.